Herr Jesus, wir bitten dich nun, dass du in unserer Mitte seist, in deiner Auferstehungskraft. Du weißt, was ein jeder braucht. Schenke uns, was wir brauchen, in dieser Gnadenzeit. Amen. Nun ein Wort aus dem Alten Testament, Amos, der Prophet Amos, Kapitel 4, das letzte Teil des Verses. Schicke dich, Israel, und begegne deinem Gott. So schicke dich und begegne deinem Gott. Wir erleben es sehr oft in der Erweckung, dass der Herr auf verschiedene Art und Weisen wirkt. Es geschieht, dass plötzlich wie eine Welle durchs Land geht und dann kommen die Mörder zur Bekehrung. Und dann geschieht es, dass vielleicht plötzlich Studenten, Universitätsstudenten erfasst werden. Und dann plötzlich Schulkinder. Und dann geschieht es auch, dass der Herr plötzlich durch den Tod auf verschiedene Art und Weisen wirkt. Nun möchte ich erzählen, wie in einer Woche vor kurzem der Herr den Tod gebraucht hat. In einer Woche. Ich möchte erzählen von einem Mischling, die nennen wir Köllets bei uns in Südafrika. Das sind die Kinder von einem Weißen und Schwarzen. Also dazwischen ein Gemisch, Weiß und Schwarz. Und von einem weißen Kind. Und dann war da auch noch ein Schwarzer in derselben Woche, die der Herr alle aus unserer Mitte plötzlich genommen hat. Ein 14-jähriger Sohn, Jungen, ein 44-jährigen und dann eine alte Person. Aber ich möchte nur über den Mischling, den Alfred Green und den 14-jährigen Weißen reden. Denn die Zeit wird zu kurz und reicht nicht, dass ich über alle drei heute Abend rede. Der Alfred Green, der Köllet, kam vor 5 Jahren zum Glauben. Er war ein Trunkenbold. Wie viele Köllet sind, die haben es sehr schwer. Die gehen zu den Weißen und fühlen sich dort fremd, gehen zu den Schwarzen und fühlen sich auch dort fremd. Und viele von den Köllets sind uneheliche Kinder. Und das bringt denn viel Not mit sich. Und dann greifen sie nach dem Alkohol. Dieser Alfred Green kam dann zum Glauben in 75. Sein Leben wurde vollkommen verändert. Er war wie neu geboren. Das Alte war vergangen. Alles ist neu geworden. In solchem Maße, dass seine Freunde ihn nicht wieder erkannten. Das Eheleben veränderte sich ganz und gar. Nicht einmal ist er wieder zurückgegangen ins alte Leben. Nicht einmal wieder zum Alkohol. Da bei uns in Südafrika, die machen das einfach so, die sich bekehren. Wer gesoffen hat, säuft nicht mehr und die trinken nicht. Die trinken kein Bier, die trinken kein Alkohol. Die lassen das einfach. Als Zeugnis, dass sie nicht mit der Welt mitmachen. Dieser Mann wurde ein eifriger Christ. Sein geistliches Leben von Tag zu Tag ging immer höher. Und die letzten Monate und Wochen und Tage seines Lebens waren die höchste Spitze. Und als er die höchste Höhe erreicht hatte, hat der Herr ihn genommen. Wie wunderbar muss das sein, wenn der Herr einen plötzlich nimmt, wenn man bergauf geht und nicht bergab. Und wenn man ein brennendes Herz hat für den Herrn Jesus. Dieser Mann wurde reichlich gesegnet, auch in der Firma, wo er arbeitete. Der Eigentümer der Firma ist kein Gläubiger. Aber dieser war solch ein Zeugnis, auch für seinen Boss, der Eigentümer der Firma, der ein Weiser ist. Tagtäglich ging er herum und zeugte vom Herrn. Er nahm eine Kassette nach der anderen. Seine Familie sind katholisch, viele seine Verwandten. Und immer wieder sagte ich, muss zu ihnen gehen. Und dann kurz vor dem, der Herr ihm heimholte, nahm er eine Kassette und sagte seiner Frau, nun muss ich zu den Leuten und ihnen diese Kassette geben. Aber ich gebe ihnen die nicht, nur sie sollen sie hören in meine Gegenwart. Die Frau sagt, es war so sein Leben, dass jede Nacht er aufstand, wenn alle schliefen. Und dann ging er hin und hatte seine stille Zeit mit seinem Herrn. Nicht stille Zeit mit stille Zeit, sondern stille Zeit mit Jesus. In den letzten Wochen stand er nicht einmal auf, sondern gewöhnlich zweimal. Und verbrachte stundenlang im Gebet. Dann ging er mit seiner Bibel und war allein mit dem Herrn. Dann kam er zurück in der Morgenstunde und erzählte seiner Frau, was er erlebt hatte in der Nacht mit seinem Gott. Und was der Herr zu ihm gesagt hatte. Das Eheleben war so gut, dass eine Frau vor kurzem sagte, Mann, wenn du stirbst, dann sterbe ich mit dir. Ich kann nicht ohne dich leben. Die waren so eins, so eng verbunden. Das gab keine Uneinigkeit in dieser Familie. Sie liebten den Herrn alle inbrünstig. Und dieser Mann war ein wahrer Mann, der seinem Haus Leitung geben konnte. Nicht wie manche Männer, die darauf warten, dass die Kinder oder die Frau die Leitung übernimmt. Sondern er war das ganze Haus ein gutes Vorbild. Die letzte Botschaft, die er seiner Frau gab, war Frau letzte Nacht. Hat der Herr mir gezeigt aus dem Petrusbrief, dass wir heilig sein sollen, so wie er heilig ist. Er ist heilig und darum sollen wir heilig sein. Sehen Sie, bei Gott ist kein Ansehen der Person. Ob wir weiß sind oder schwarz oder Kölz, Inde, Mohammedane oder was wir sind. Klug oder dumm, Mann oder Frau, gesund oder krank. Wir entschuldigen uns ja sehr oft und sagen, ja, es ist wohl nervlich und wir haben solche Schmerzen. Das schadet nichts, ob eine Mutter ein Baby erwartet oder nicht. Wir entschuldigen sie natürlich und sagen, das muss man ja verstehen, dass es unmöglich ist. Auch wenn der Mensch schwanger ist, soll er nicht sein wie ein Teufel. Sondern wie der Herr, der am Kreuz gestorben ist. Dieser Mann sagte seiner Frau ganz ernstlich, nannte sie bei Namen und sagte, bete, dass Gott dich durch und durch heiligt. Du sollst heilig sein, so wie Gott heilig ist. Und dann verließ er das Haus. Sein Schwager, der Bruder seiner Frau, war an diesem Morgen bei ihnen. Da sagte er zu seinem Schwager: Bruder, sorge du für meine Frau. Ja gut, sagte er. Die meinten, das sagte er wohl, weil er zur Arbeit ging. Aber vor dem er das sagte, warf er seine Hände in die Luft und sagte: Ich habe solch ein Heimweh. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Jesus schauen kann? Wann wird Gott mich aus dieser Welt holen? Ich habe diese Welt satt und müde. Meine Heimat ist droben, nach der trachte ich. Und sie hörten sich dieses an. Er sagt: Ich habe solch ein Heimweh. Wann werde ich meinen Jesus schauen können? Und dann lief er aus dem Haus und sagte: Schwager, sorge du für meine Frau. Und ging in den Wagen und fuhr fort. Sein Boss sagte ihm: Du, heute musst du, er war in Pietermaritzburg, muss nach dem Ort fahren und dort arbeiten. Er fuhr mit dem Wagen der Firma los. Und plötzlich wollte der Wagen nicht mehr. War der Wagen kaputt. Er schaute nach dem Wagen, konnte nicht finden, was mit dem Wagen verkehrt war. Er ging zu einer Telefonzelle und rief den Eigentümer der Firma an. Der sagte: Sorge dich nicht, versuche auch nicht, das in Ordnung zu bringen. Ich sende gleich einen Mechaniker, der kann dir den Wagen reparieren. Als er aus der Telefonzelle ging, musste er über die Straße und schaute nicht nach der Seite, woher ein Auto kam. Und unversehens wurde er niedergeschleudert und so ging er in die Ewigkeit hinein. Der Boss, der kam darauf zu und musste nun zur Frau und sagte: Was kann ich nun dieser Frau sagen? Wie kann ich diese Frau trösten? Als er dort ankam, dieser ungläubige Weiße, und es der Frau sagte, da sagte sie ihm freudestrahlend, ohne eine Träne zu vergießen: Ich wusste es, ich konnte das sehen. Sein Leben und die letzten Wochen und Monate wiesen darauf hin und hat mir gesagt, wann wird er dahin kommen, dass er seinen Heiland schauen kann. Der Mann, der verstand das nicht und sagte: Sagen Sie mir mal, verstanden Sie sich nicht gut mit Ihrem Mann? Lieben Sie sich nicht? Sie sagte: Doch. Ich habe vor einigen Tagen gesagt, dass ohne ihn ich nicht leben kann. Aber wissen Sie, dem Herrn Jesus habe ich noch viel Liebe als meinen geliebten Mann. Der Herr Jesus ist mein Ein und Alles und ich freue mich mit meinem Mann, dass er meinen Herrn anschauen kann. Dieser ungläubige Weiße wusste nicht, was zu tun. Die Tränen füllten seine Augen und rannen die Wangen ab. Und sie musste diesen ungläubigen Weißen trösten. Diese junge Frau war solch ein Zeugnis, dass bei der Beerdigung eine große Schar Menschen war. Denkt viel mehr, als was wir hier heute Abend sind. Weiß, schwarz, viele Kölitz, hunderte Kölitz, Inde, Mohammedane. Das war ein großer Triumphzug, ein großer Sieg Jesu. Das war nicht wie eine Beerdigung. Das war wie eine Hochzeit. Da konnten Menschen zum Glauben kommen, sich bekehren. Da konnten die Mohammedaner und die Hindus und die Ungläubigen sehen, was es bedeutet, um Christ zu sein. Zu sterben für einen Christen ist Gewinn. Gewinn. Und so gebrauchte der Herr diesen Alfred Green, der viele Menschen zum Herrn Jesus geführt hat, der sich dazu berufen fühlte, Menschen zum Herrn zu führen. Immer wieder brachte er einen Wagen vollgeladen nach Sitsabantu. Eine nach dem anderen führte er zum Herrn, denn er liebte seinen Herrn und wollte so gern, dass auch die anderen ihn kennenlernen. Es war eine wunderbare Gelegenheit, als nun die Hindus, Mohammedane und die verschiedenen Religionen zugegen war und man ihnen mitteilen konnte von der Konferenz in Nordafrika vor vielen Jahren, als die verschiedenen Religionen eine Konferenz hatten und jeder nun seinen Standpunkt stellte. Aber der Christ schwieg. Alle anderen, die sprachen und jeder wollte beweisen und dass seine Religion die rechte ist. Aber seine Kunst zu schweigen, aber durch Stille sein und hoffen, werden wir stark sein. Das schlimmste Glied in unserem Leib ist die Zunge. Es gibt kein Glied des Körpers, des Leibes, mit dem so viel gesündigt wird wie die Zunge. Und wer viel redet, sagt die Bibel, der sündigt viel. Und der Mensch, der seine Zunge beherrschen kann, ist ein vollkommener Mensch. Da kann die Fleischeslust und sexuelle Lust auch nichts anfangen. Wer seine Zunge beherrschen kann, kann den ganzen Leib beherrschen. Das ist ein vollkommener Mann. Sie wissen ja von dem John Fletcher, so haben die Engländer ihn genannt. Der war ja ein Schweizer, Jean, ein französischer Name. Die Engländer in England haben den einfach ihn John genannt, John Fletcher. John Fletcher, von dem sagte John Wesley, von all den Gottesmännern, die ich kenne, ist keiner wie John Fletcher. In den 32 Jahren, die ich diesen Mann kenne, habe ich noch nicht ein unnützes Wort aus seinem Munde gehört. Sie wissen ja, der Standard, der gepredigt wurde von dem John Wesley. Luther sagt ja, Gerechtigkeit aus dem Glauben. Das ist ganz recht. Aber immer wieder in der Kirchengeschichte und in den verschiedenen Generationen wird Gottes Wort verdreht. Dann sagten Menschen, ja, wenn wir glauben, ist gut. Glauben ohne Werke, das schadet nichts, wie wir leben. Wenn wir auch uns wie ein Teufel benehmen, solange wir glauben, dann ist alles in Ordnung. Und dann hat Gott den John Wesley in diese Welt hineingesandt und hat gesagt, nein, es muss ein vollkommenes Leben sein und vollkommene Liebe. Wir können nicht sagen, dass wir auf dem Weg zum Himmel sind und haben keine vollkommene Liebe in unserem Leben. Wenn wir sagen, dass wir Gottes Kinder sind und haben Hass und einen Groll in unserem Leben und tragen Menschen etwas nach, das ist gewiss nicht recht. Also dieser Mann, der sagt, der Glaube ohne Werke ist tot. Das ist auch biblisch. Und der John Wesley sagt, von all den Gottesmännern, die ich kenne, ist kein wie John Fletcher. In 32 Jahren, die ich den Mann kenne, habe ich nicht ein unnützes Wort aus seinem Munde gehört. Und wissen Sie das Geheimnis? John Fletcher hat gesagt, wenn da eine Sünde ist, die mich beherrscht oder in den Klauen hat, die mich regiert, dann nenne ich mich nicht bekehrt. Solche Männer kann man respektieren. Kann man nicht anders als sie irren. Die haben kein billiges Christentum. Der sagte ich, nenne mich nicht bekehrt, wenn da noch eine Sünde ist, die mich beherrscht. Möge Gott schenken, dass auch in der heutigen Zeit es wieder Männer und Frauen gibt wie in der Vergangenheit. Und nicht die alles entschuldigen und verschönen und sagen, wir sind nun einmal so. Wir sind nun Menschen und menschlich im Fleisch. Es ist Zeit, dass wir wiedergeboren werden. Aus Gott, dass wir teilhaftig werden der göttlichen Natur. Unser Leben soll reden. Und wenn das Leben redet, dann geschieht etwas. Zurück zu der Konferenz in Nordafrika, Alexandrien. Der Christ schwieg. Und als letztes stand der auf. Und er sagt, lieben Männer, Sie wissen wohl von Lady Macbeth. Shakespeare schreibt von Lady Macbeth, die ihr Mann ermordet hatte. Und als sie ihren Mann erstochen hatte, da kam das Blut über sie, des Mannes. Und da lief sie wie ein Wahnsinniger und Verrückter herum, tagelang, und sagte, What can wash away this blood? From my hands. Was kann dieses Blut wegwaschen von meinen Händen? Und er sagt, ihr lieben Männer, ich möchte Sie fragen, was hätten Sie dieser Frau gesagt, Lady Macbeth? Der eine sagte, ich hätte ihr gesagt, sie muss beten. Ich sagte neulich, wenn da vielleicht einige Europäer oder Deutsche gewesen wären, die hätten gesagt, du musst fasten. Nein, sagte der, ich weiß, das Christentum, Jesus hat eine Antwort und die Lösung. Das Blut Jesu Christi reinigt uns von allen Sünden. Komm zum Blute, dann kann die Lady Macbeth gereinigt werden und braucht nicht wie ein Wahnsinniger herumgehen, ohne Frieden und Freude im Herzen, ohne depressiv zu sein, sondern freudig, mir sind meine Sünden vergeben, ich bin gereinigt durch das teure Blut Jesu. Solches muss man erleben, wenn Gott einem besucht und wenn er wirkt in solcher Art und Weise. Er war bereit, seinen Gott zu begegnen. Schicke dich, Israel, deinem Gott zu begegnen. Wir wissen nicht Zeit und Stunde. Sie wissen auch nicht, wann sie aus dieser Welt gerufen werden und wie. Aber glückselig der, der bereit ist. Sind Sie bereit? Der Nächste, ein 14-jähriger Sohn. Und dieser 14-jährige Junge war der Bruder, der Sohn meines jüngsten Bruders. Wir sind 5 Brüder. Die 4 Brüder, die ich habe, sind alle Farmer. Und einige haben Geschäft nebenbei. Aber die Farmerei und das Geschäft ist Nebensache. Und das Evangelium und die Verkündigung des Evangeliums die Hauptsache. Jeder sagt, es tut mir so leid, dass ich ein Farmer bin, weil ich nicht so viel Zeit habe, um das Evangelium zu verkündigen und tätig, aktiv zu sein im Reiche Gottes, wie ich es möchte. Aber trotzdem haben viele von ihnen fast gar keine Zeit für ihre Arbeit, sondern sind beschäftigt mit dem Evangelium. Das ist wunderbar. Dafür danke ich dem Herrn und kann ihm nicht genug danken. In einer Familie sein, wo die ein brennend Herz haben und beschäftigt sind mit dem Reiche Gottes, ist etwas Schönes. Und unsere Eltern waren auch so. Nun, dieser jüngste Bruder, sein ältester Sohn, war 14 Jahre alt, sein Name ist Sven. Der ist kurz vor dem Beginn der Erweckung geboren. Dieser Junge, wie viele Kinder, ergab sich dem Herrn Jesus schon als kleines Kind. Das bedeutet aber nicht, dass kleine Kinder immer Engel sind. Wenn sie auch kleine Kinder sind, können sie wie böse Teufel sein. Dieser Sohn kam denn immer wieder zu seinem Vater und sagte, Papa, ich möchte dir mal sagen, was der Herr Jesus mir gesagt hatte. Nach seinem Tod, da fanden sie ein Buch in seinem Schrank, wovon sie nicht wussten, wo er immer aufgeschrieben hat, was der Herr ihm offenbart hat und gezeigt hat und zu ihm geredet hat durch sein Wort. Vor einigen Wochen war dieser jüngste Bruder mit seiner Familie an einem Ort. Und frühmorgens, als er noch im Bett lag, da kam dieser 14-jährige Sohn Sven zu ihm und zitterte am ganzen Leib. Er sagte, Junge, was ist denn mit dir los? Sehr oft kam dieser Junge und teilte seinem Vater mit, was der Herr ihm gesagt hatte. Aber der Vater, der spürte gleich dieses nicht wie gewöhnlich. Er zitterte am ganzen Leib. Er sagt, was ist, Junge? Er sagte, Papa, letzte Nacht hat Gott mit mir geredet und zu mir geredet. Er sagt, hast du einen Traum gehabt? Er sagt, nein, ich war hellwach. Letzte Nacht, als ich auf meinem Bett lag, er schlief mit anderen Kindern im Zimmer, da plötzlich hörte ich die Stimme Gottes. Und Gott sagte mir, Sven, mit diesem in deinem Herzen fährst du in die Hölle hinein. Er sagt, da war es mir auf einmal klar, was dieses in meinem Herzen war. Er sagt, ich wollte die anderen nicht wecken und stand leise auf und suchte nach einer Taschenlampe. Und da fand er eine kleine Taschenlampe und suchte nach einem Stück Papier, einen Papierbogen und eine Feder. Und dann schrieb er dieses auf. Er sagt, das durfte ich nicht vergessen. Denn Gott sagte mir, dass ich es mit meinen Ohren gehört habe. Eine hörbare Stimme. Sven, mit diesem in deinem Herzen fährst du in die Hölle hinein. Er sagt, als ich das aufgeschrieben hatte, da plötzlich deckte der Herr vieles auf, sodass er den ganzen Bogen vollgeschrieben hat. Und dann sagte er, Papa, es ist mir schwer, dieses ans Licht zu bringen. Es ist nicht leicht. Aber ich kann nicht anders, ich habe keinen Ausweg. Der Herr hat mir gesagt, ich fahre in die Hölle, wenn dieses in meinem Herzen bleibt. Und dann brachte er die Sache ans Licht. Ich will nicht ans Licht bringen, was er gesagt hat, aber es war ein 14-jähriger Sohn aus der Schule und Sie wissen ja, wie Schulkinder sind und Teenager sind in dem Alter. Dann wird viel faules Geschwätz geredet. Und da hörte dieser 14-jährige Sohn etwas, Junge, was er vor dem noch nie gehört hatte und wusste nicht, dass es so etwas gibt. Er überhörte das. Aber es drang durch die Ohren ins Herz hinein. Und da bewegte es sich im Herzen. Und er sagt, Papa, dieses, was ich gehört habe, hat mich verunreinigt, hat mich beschmutzt und brachte es denn ans Licht. Und die ganzen anderen Sünden auch, die der Herr ihm in der Nacht offenbart hatte. Als sie zusammen gebetet hatten, da fiel er sein Vater um den Hals und weinte vor Freuden und sagte, Papa, wie wunderbar ist es, gereinigt zu sein und vergeben zu sein. Oh, meine Sünden sind hinweggewaschen. Auch dieser Schmutz ist aus dem Herzen gewaschen. Nun ist mein Herz rein. Ich danke dir, Papa, dass ich zu dir kommen konnte mit diesem Schmutz, dass du mit mir beten konntest, dass der Herr mir vergab. Wie wunderbar. Die Eltern wussten nicht, dass er dann fortging und ging zu seinen Freunden und Verwandten. Und sagte ihnen,
Der Herr hat mir meine Sünden vergeben, mein Herz reingewaschen. Nun kann ich sterben. Nun bin ich bereit, in die Ewigkeit hineinzugehen. Ich komme nun in den Himmel. Der Herr hat mir aus Gnaden gezeigt, in meinem Leben, wodurch ich in die Hölle gekommen wäre. Er ging wieder zu seinem Vater und sagte, Papa, nehme mich aus der Schule und sende mich nach einer anderen Schule. Der Vater sagte ihm, Sven, das ist ein leichter Ausweg. Sei treu da, wo du bist, bis in den Tod. Ja, aber da habe ich auch Freunde, die nicht Gutes reden. Denn sei ein Zeugnis, sei Licht und Salz für diese Menschen. Das sollen unsere Kinder sein. Und wenn da 1000 ungerettete Kinder sind und ein bekehrtes Kind, dann soll das bekehrte Kind Licht und Salz sein für die ganze Schule. Und dass die anderen Kinder sich durch dieses Kind bekehren. Er ging dann wieder zur Schule. Die anderen Kinder merkten einen Unterschied in seinem Leben und sagten, Sven, was ist dann mit dir los? Er ging aber von einem Kind zum anderen und brachte seine Sache in Ordnung und sagte, verzeiht mir und vergibt mir, dass ich nicht ein gutes Vorbild war. Ein ungläubiger Lehrer, der traf andere Menschen und sagte, ich weiß nicht, was mit diesem Stegenjungen los ist. Der geht von einem Lehrer zum anderen und bittet um Entschuldigung und Vergebung. Wir wissen nicht, was in diesen Jungen gefahren ist. Er ging nach Haus und ging von einem Schwarzen zum anderen. Und zu all denen, die für seinen Vater arbeiteten. Und bat um Vergebung und sagte, verzeiht mir, dass ich nicht ein Vorbild gewesen bin für euch. Und ein schlechtes Zeugnis. Mein Leben war nicht das, was es sein sollte. Dann traf er zwei junge Mädchen, die für seinen Vater arbeiten. Die eine ist Predigerin in ihrer Kirche. Er ging zu diesen zwei Mädchen und sagt mir mal, habt ihr euer Leben schon bereinigt? Haben sie ihr Leben schon bereinigt und mit Gott in Ordnung gebracht? Die Predigerin sagte, sie ist eine Zionistin, sagte Sven, wir gehen ja in die Kirche. Der Junge sagte, ja, ich bin nicht gegen eure Kirche. Und ich sage auch nicht, dass sie ihre Kirche verlassen sollen. Aber ich frage sie, haben sie ihr Leben schon bereinigt? Ist der Schmutz aus dem Herzen? Und dann liefen die Tränen ihn herab. Und diese beiden Mädchen wussten nicht, was zu tun und was zu sagen. Und dann sagte sie schließlich, Sven, um diesen Jungen zufrieden zu stellen, Sonntag kommen wir in den Gottesdienst. Sonntag kommen wir zu euch, um diesen Jungen zu beruhigen und zufrieden zu stellen. Tagtäglich kam dieser Junge zu seinem Vater und hatte eine Gebetszeit mit ihm. Und las die Bibel mit ihm. Tagtäglich bereinigte er sein Leben. Und wenn sein Vater nicht zu Hause war, dann ging er zur Mutter und sagte, ich will nichts in meinem Leben haben, das den Heiligen Geist betrübt. Ich will nichts dulden, was nicht zur Ehre Gottes ist in meinem Leben. Also es war nicht wie ein Feuer, das plötzlich brennt und dann gleich wieder vergeht. Tagtäglich tat er dieses. Und dann, an dem Samstag, da fuhr die Familie los, um zu uns zu kommen, nach Sitzabantu. Er musste aber, der Vater, bei einer anderen Farm vorfahren, bei einer Zuckerrohrfarm, und ließ die Kinder dort. Und da fragte dieser 14-jährige Sohn ihn und sagte, ja, der Manager der Farm hat ein Motorrad, und er fährt mit dem Motorrad in den Zuckerfelden. Und er sagte, Papa, könnte ich wohl mit dem Motorrad herumfahren auf der Farm? Er sagte, ja, aber nur nicht auf dem Hauptweg. Er hatte keine Ahnung, was der Sohn wollte.
Als sie dort ankamen, da ging der Junge, der Sven, zu dem Manager.
Da waren zwei Manager, Jess auf der Farm, und fragte, ob er dieses Motorrad leihen könnte. Er sagte, ja, in halbe Stunde Zeit musst du dann wieder zurück sein. Da fuhr dieser Junge los und fuhr von einem zum anderen aufs Zuckerrohrfeld und machte mit einem jeden in Ordnung.
Er ging zu dem Lastwagenfahrer, der ein bezauberter und harter Mann ist, und redete mit ihm über den Herrn Jesus. Und das ist der Fahrer, mit dem er zusammengestoßen ist. Und als er das getan hat, dann nahm er seinen kleinen Bruder, neunjährige Bruder Jimmy, auf dem Motorrad, fuhr mit ihm und dann blieb er stehen. Und dann sagte Jimmy, du musst nie vergessen zu beten. Alles, was du tust, musst du mit dem Herrn Jesus tun. Gehe mit dem Herrn Jesus durchs Leben. Wage es nicht, etwas zu tun, bevor du gebetet hast. Und dann sagt er so, nun kannst du absteigen. Auf Wiedersehen. Und der Junge, der fuhr los und wusste nicht, dass um die Kurve diese Lastwagenfahrer kam mit dem Lastwagen und stieß direkt in ihn hinein und so in die Ewigkeit. Sie hätten das mal hören sollen, wie die Menschen geweint haben auf den Hügeln und in den Tälern. Die Schwarzen, die Weißen, die Eltern, die waren fortgefahren und kamen zu uns. Und dann bekamen wir die Nachricht, dass der Jimmy, der Svenny, nicht mehr lebt. Sie sagen, sie hatten die wunderbarste Zeit im Auto, als sie fuhren und den Herrn Jesus priesen und dankten für alle seine Segnungen. Und als sie da ankamen, da fragte eine, sie sagt mal, habt ihr euch ganz dem Herrn Jesus ausgeliefert? Seid ihr auf dem Altar? Mit allem, was ihr habt? Der Vater sagt ja. Wiederum wurden sie gefragt, sagt mal, stimmt das, dass ihr hundertprozentig dem Herrn Jesus gehört? Mit allem euren Besitz und was ihr habt? Die Mutter sagte ja. Und dann hörten sie die Nachricht, dass der Herr den Sven zu sich genommen hat. Sie haben keine Träne vergossen. Keine Träne. Sie waren eine Inspiration für uns. Und ein gutes Vorbild. Und zusammen konnten wir dorthin, wo der Herr ihn in die Ewigkeit gerufen hat, aus diesem Leben. Nun muss ich zurückfassen. Etwas anderes noch. Vor einigen Wochen kam eine Christin, die für diesen Bruder arbeitet, und sagte, du, Gott hat mir etwas gezeigt. Viele von den Arbeiten sind ungläubig. Und das kann nicht mehr so weitergehen. Du musst einen jeden vor der Tatsache stellen. Entweder oder. Er folgt Gott oder folgt den Teufel. Der Manfred, der sagte, ja gut, danke, dass du mir das gesagt hast. Ich weiß nicht, wann ich das sagen soll, wie ich das sagen soll, aber ich kann nicht eigenhändig handeln. Ich kann nur das tun, was der Herr mir sagt. Aber ich werde darüber beten. Da sagt diese schwarze Person, ja, das musst du. Der Herr hat mir das gezeigt. Der Zeitpunkt ist gekommen. Als diese Sven beerdigt wurde beim Grabe, waren hunderte Schwarzen dort, Arbeiter und Weiße, Ungläubige. Und als der Sarg in das Grab ging, da fühlte er, wie der Herr Jesus zu ihm sagt, Manfred, nun ist die Stunde gekommen. Nun kannst du zu diesen Menschen reden. Und da fand er offene Herzen und offene Ohren, empfängliche Herzen, Gegner des Evangeliums, harte Menschen. Die waren butterweich. Die weinten, die schluchzten. Aber die Eltern verkündigten das Evangelium.
und konnten Seelen zum Herrn Jesus führen. Da kamen die Menschen von nah und fern und sie dankten Gott für die Gelegenheit, um dem Namen des Herrn Jesus zu verkündigen. Seitdem ist es wie eine Bewegung in der ganzen Umgebung. Menschen kommen von überall zu den Gottesdiensten, die dieser Bruder hält, von nah und fern. Ungläubige kommen. Der Geist Gottes gebraucht das, um die Menschen zu ihm zu ziehen. Der Herr, der weiß, wie die Herzen zu erfassen. Und oft muss er uns schütteln. Aber wenn er das in Gnaden tut, wie gut. Nie werde ich die Mutter vergessen. Als sie hörte, dass der Svenny nicht mehr lebt, sagte sie, o Herr Jesus, ich danke dir, dass du den Sven genommen hast und nicht die anderen Kinder. Diese, der sein Leben bereitet hatte, um Gott zu begegnen. Der vor ihm gesagt hat, so, nun kann ich sterben. Nun bin ich bereit, in den Himmel zu gehen. Der Herr Jesus hat mich gereinigt. Durch sein teures Blut und mein Leben verendet und neu geschaffen. Auf dieser Farm, neulich fuhr ein Mann daran vorbei, auf dem Hauptweg. Die Farm ist am Hauptwege und sagte, er schaute aufs Zuckerrohrfeld und da sah er, wie die Arbeiter alle auf ihren Knien waren und beteten. Das machen sie so. Und der Bruder sagte mir, du Elo, das stimmt tatsächlich. Die Arbeiter, wenn ich da ankomme, dann gehen sie auf die Knie und ich muss auch auf die Knie. Und dann wird gebetet, ob es nun auf der Straße ist, im Lande oder wo. Aber ich sage, gesegnet ist der Mann, der solche Arbeiter hat. Die sagen, wir beginnen nicht vor dem, dass wir auf unsere Knie gegangen sind, sei es im Haus, sei es im Laden, sei es auf dem Felde, wir beginnen dort mit Gebet. Und da geschah etwas in der letzten Woche. Bei uns im Natal haben wir gewöhnlich hohen Regenfall, viel Regen. Aber in diesen letzten Jahren und im letzten Jahr war es hier trocken. Seit 1873 war es noch nicht so trocken, wie es jetzt war. Einige schwarze Farme, die Vieh haben, Kühe, weiß von einigen, die 100 Kühe hatten und haben keine Kuh mehr. Da hat es 2-3 Jahre zuletzt geregnet. Man kann auch nicht einmal sehen, dass es Gras gegeben hat. Weiß nicht, ob Sie sich das vorstellen können. Kein Zeichen von Gras. Alles weg. Und die Schwarzen, viele Zulus, die haben keine Bank, die wollen keine Bank. Ihre Bank ist das Vieh. Die kaufen Schafe, Ziegen und Kühe. Nun können Sie sich denken, wie trostlos das ist, wenn alles weg ist. Da kamen diese Arbeiter des Bruders am Sonntagmorgen, vorletzten Sonntag, auf dieser Farm zusammen. Zuckerrohr wird trocken und kamen ohne den Eigentümer der Farm etwas zu sagen, kamen diese, versammelten sie sich auf den höchsten Punkt der Farm. Bei uns sind die Farmen ja etwas größer als hier in Deutschland. Bei uns gibt es noch etwas mehr Lebensraum. Und da kamen sie auf den höchsten Punkt, sodass sie die ganze Farm übersehen konnten und sagten so, nun beten wir zu dem lieben Gott, dass er Regen sendet. Dann haben diese Schwarzen, Gläubige und Ungläubige, von morgens 9 Uhr bis 12 Uhr gebetet. Um 12:30 soll der Gottesdienst beginnen. Aber da befanden sich alle Krete und Araber und beteten um Regen. Ohne den Eigentümer der Farm zu sagen, nun beten wir für dich und für deine Farm, dass der Herr uns Regen schenkt. Als sie fertig gebetet haben, da sagt eine plötzlich, ja nun, was wird geschehen? Es könnte ja sein, dass der Herr unser Gebet nicht erhört, weil etwas in unserem Leben nicht stimmt. Vielleicht ist da irgendeine Sünde unter uns und in unserem Leben und die blockiert das Gebet und hindert das Gebet, verhindert, dass unser Gebet Gott erreicht und dass Gott uns erhört. Seltsam, dass Nege zu solch einem Beschluss kommen. Da sagten sie, ja, nun haben wir gebetet um Regen. Was, wenn da nun Sünde ist? Da sagt der andere, wenn da Sünde ist, dann muss das bereinigt werden. Also wenn es nicht regnet, dann wissen wir, dass unser Gebet nicht das ausgerichtet hat, was es ausrichten sollte. Also wenn es bis nächsten Sonntag nicht geregnet hat, dann stimmt es nicht, dann müssen wir unser Leben bereinigen. Und jeder muss sich prüfen, ob da nicht Sünde im Leben ist, die noch unbereinigt ist. Und dann gingen sie fort. Und was geschah? Gleich kamen die Wolken, es fing an zu regnen und hörte gleich wieder auf. Aber 90 Kilometer entfernt bei uns, auf Sitzerbahn, hatten wir guten Regen. Aber sie nicht. Und sie haben um Regen gebeten. In der Woche, sagten sie, habt ihr gesehen, gleich kamen die Wolken, es begann zu regnen und hörte auf. Das stimmt wohl etwas nicht. Und dann begannen sie, ihr Leben zu bereinigen. Und dann beichteten sie ihre Sünden und kamen zum Kreuz mit ihrer Sündenlast. Und sagten so, da hat wohl etwas nicht gestimmt. Und nun haben wir das bereinigt. Nun Sonntagmorgen um 9 Uhr kommen wir wieder zusammen, am selben Ort. Und den nächsten Sonntagmorgen, also letzten Sonntag, kam diese Schar wieder zusammen und beteten um Regen. Und den Nachmittag setzte der Regen ein, in solchem Maße, wie wir es jahrelang zuletzt gehabt haben. Durch dringenden Regen, als wir weg sind, von Südafrika konnten wir nicht mal von der Missionsstation fliegen mit einem Flugzeug. Das war zu dreckig und mussten nach Durban, um vom Flughafen abzufliegen. Gott erhörte das Gebet sofort. Da staunt man. Das schwarze Nege beten um etwas. Und wenn die Erhörung nicht kommt, dann sagen sie, wie kommt das? Und manche beten jahrelang schon um Erweckung und kommt keine Erweckung. Und sie beten einfach weiter. Die Bibel sagt, ihr Männer, wenn ihr betet, dann sollt ihr heilige Hände emporheben. Rein und heilige Hände, ohne Zorn und Bitterkeit. Und dann sagt es, wenn da etwas stimmt, zwischen dir und deiner, nicht stimmt, zwischen dir und deiner Frau, vielleicht Bitterkeit oder Hade, irgendetwas, dass das Verhältnis des Mannes zur Frau nicht recht ist, dann wird das Gebet dadurch verhindert. Seltsam, dass Heiden das erfassen und Christen sie oft das nicht kapieren. Aber so erleben wir das immer wieder. Und als am Sonntagnachmittag der Regen begann, hatten nicht lange gebetet, hatten nicht lange nach dem Gebet, nicht lange gewartet, da kam der durchdringende Regen. Da konnten sie auf ihre Knie gehen und dem Herrn danken, der Gebete erhört. Schicke dich, Israel, deinem Gott zu begegnen. Darf ich es nur machen, wie wir es in Südafrika machen? Da wollen wir nicht gerne über die Köpfe hinweg reden, sondern direkt ins Herz hinein. Darf ich Sie nun alle, jung und alt, eine persönliche Frage fragen? Sind Sie bereit, Ihrem Gott nun zu begegnen? Sind Sie nicht nur bereit, sondern haben Sie das Verlangen? Und wie der Kollet sagte, Herr, wann werde ich dahin kommen, dass ich dich schaue, dass wir uns nicht fürchten vor dem Tod? Sondern dass das der herrlichste, der größte Moment unseres Lebens sein werden, wenn wir ihn schauen werden. So köstlich kann der Herr Jesus einem Menschen werden. Und so köstlich kann auch ein junges Kind, kann das Verhältnis mit dem Herrn Jesus sein. und dass wir bereit sind, den Herrn zu begegnen. Natürlich wäre es schade, wenn wir Ja sagen und das stimmt noch etwas nicht. Und dass wir dann dort mit Schrecken erwachen. Aber möge Gott schenken, dass wir dieses Wort zu Herzen nehmen. Schicke dich. Warte nicht länger. Es hat Eile. Bereite dich. Schicke dich, deinem Gott zu begegnen. Und ich möchte sagen, dass der Gott derselbe ist, dem die hohen Priester im Alten Testament einmal im Jahr begegneten, im Allerheiligsten. Gott verändert sich nicht. Der ist heute noch der gleiche. Aber Gott sei Dank, dass es so etwas gibt. Möge Gott schenken, dass diese Stunde dazu dient, dass wenn da etwas zwischen Ihnen und Gott ist, dass das beseitigt wird. Und dass das Zeugnis dieses Kindes, Sven, mit diesem deinem Herzen fährst du in die Hölle. Und der nicht ruhen konnte, bevor er das in Ordnung gebracht hat und bereinigt hat. Lasst uns beten. Herr Jesus, du sagst uns durch dein Heiligwort, dass wir bereit sein sollen zu irgendeiner Zeit. Auch unser Augenblick wird einmal einbrechen. Wir wissen nicht, wer der Nächste hier unter uns sein wird. Aber ganz gewiss wird es ein Nächster geben. Sei der Person gnädig, Herr, und sei uns allen gnädig. Und du kommst auch, wer weiß, wie bald. Nun, Herr, die brennende Frage, sind wir bereit für diese Begegnung, für die Ewigkeit? O Herr, durchforsche unsere Herzen, prüfe uns, wie wir es meinen, durchleuchte und durchstrahle uns mit deinem Licht und lass nichts in unserem Leben zu finden sein, das von der Finsternis ist oder von der Welt, die dir Feindschaft ist, und nichts, was nicht vor dein heilig Angesicht bestehen kann. Amen.